bevor wir gleich wieder den Text lesen, möchte ich euch bitten, nochmal kurz stille zu werden. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Mit großer Freude halten wir es in unseren Händen. Herr, auch in unseren Herzen. Und wir danken dir, dass du ein redender Gott bist. Und wir danken dir für das gute Land, in dem wir wohnen, dass wir es hören dürfen. Herr, und jetzt bitten wir dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir es verstehen und leben. Zu deiner Ehre. Amen. Gestern standen wir auf dem Parkplatz mit einem Arbeitskollegen und kamen ins Gespräch. Es ist auch ein Kind Gottes. Und wir kamen auf Mose zu sprechen, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Und so haben wir uns das auch vorgestellt, wie wir da auf dem Parkplatz standen und miteinander geredet haben, dass Gott das Zeugnis gibt, dass er mit Mose so geredet hat. Und es wird noch erwähnt, mit Mose hat er so geredet, nicht so wie mit allen anderen. Mit den anderen hat er durch Träume, durch Visionen, durch Offenbarungen geredet, aber mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund redet. Und wisst ihr, dieses gesprochene Wort haben wir heute in unseren Händen und leben im Glauben, im Vertrauen. Wir haben es nicht so wie Mose, dass Gott direkt in einer hörbaren Stimme zu uns redet, aber wir haben sein Wort in unseren Händen und freuen uns darüber. Also, wir sind im Römerbrief, Kapitel 13, und ich möchte nochmal die Verse 8 bis 10 lesen und dann weitergehen. Also, von Vers 8, Römer Kapitel 13 von Vers 8. Seid niemanden etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ich möchte euch daran erinnern, dass er es klar gemacht hat, dass wir niemanden etwas schuldig bleiben sollen. Angefangen von Gott bis hin zu den Menschen. Und in der gleichen Weise erklärt er jetzt hier, wie verhält es sich mit der Schuldigkeit zum Gesetz? Dass wir auch dem Gesetz nicht schuldig bleiben sollen. Und wohl bemerkt, dass der Mensch, der wiedergeboren ist, der ist für das Gesetz gestorben und lebt für Gott. Man kann sich das, wenn man sich das bildlich vorstellt, es ist wie ein Tunnel oder es sind wie zwei Tunnel. Der eine ist das Leben eines natürlichen Menschen, ein jeder, der auf diese Welt kommt, der lebt in diesem Tunnel. Er lebt unter der Haube, unter dem Schirm des Gesetzes. Sein ganzes Leben, er geht unter diesem Gesetz. Der Mensch, der wiedergeboren ist, der stirbt, der ist gestorben für das Gesetz und er lebt unter dieser Herrschaft, unter diesem Tunnel, parallel auf dieser Seite. Wir leben zusammen mit Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die unter dem Gesetz stehen, die verantwortlich sind gegenüber dem Gesetz, die das Gesetz richten wird. Und du lebst parallel zu diesem. Und er sagt, okay, seid niemandem etwas schuldig. Diesen Leuten auf dieser Seite, die unter dem Gesetz leben, seid niemandem etwas schuldig. Und wie funktioniert das? Wenn du liebst, so bleibst du dieser Seite, dem Menschen, der unter dem Gesetz lebt, nicht schuldig. Überleg mal. Und jetzt holt er einfach ein paar Gebote raus. Ich habe es letztes Mal erwähnt. Er fängt vom siebten Gebot an. Es ist nicht interessant, warum holt er das siebte Gebot? Ein jeder von uns kennt die Gebote. Wenn wir zurückblättern zum zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 3, möchte diese Gebote lesen. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Das ist das zweite Gebot. Vers 5 sagt er detaillierter, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Dann kommt das dritte Gebot in Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird nicht ungestraft lassen, die seinen Namen missbrauchen. Dann das vierte Gebot. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Dann das fünfte Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Das siebte, du sollst nicht Ehe brechen. Das achte, du sollst nicht stehlen. Das neunte, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und das zehnte, du sollst nicht begehren. Und dann kommt die Aufzählung, was du alles nicht begehren sollst. Und hier nimmt der Schreiber einfach vom siebten Gebot, fängt er an, du sollst nicht Ehe brechen. Und zeigt auf, guck mal, wenn du liebst, dann wirst du nicht die Ehe brechen. Ist das nicht etwas zu wenig? Ehe brechen bedeutet, du wirst in der Ehe treu sein. Du wirst in der Ehe keine Seitensprünge machen auf zu irgendjemand anders. Du wirst deinem Partner, du wirst dem, mit dem dich Gott zusammengeführt hat, treu sein. Wenn du liebst, sagt Paulus, dann ist es selbstverständlich, weil die Liebe bindet die Treue ein. Die Liebe bindet das ein, dass ein Mensch, der liebt, er wird den anderen nicht betrügen. Er wird treu sein. Er wird den anderen respektieren und schätzen. Er ist ein Mensch, der wahrhaftig ist. Also, ist das Gebot gedeckt? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und sogar wenn du liebst, ist es weit mehr, als dass du einfach den anderen untreu wirst. Gehen wir zum nächsten. Du sollst nicht morden. Wenn du den anderen liebst, wirst du nicht morden. Ist das nicht klar? Aber wisst ihr, die Liebe zeigt so viel mehr auf. Wenn du den anderen liebst, wenn du ihn nicht umgebracht hast, könnte man dann sagen, okay, ja, ich liebe den, ich habe den nicht umgebracht. Ja, toll. Ich habe den nicht umgebracht. Wisst ihr, deswegen geht die Schrift weiter und zeigt auf, was Gott darunter versteht, den anderen umzubringen. Guckt mal in Matthäus 5, wo Jesus das erklärt. Matthäus 5, Vers 22, wo er gerade auf dieses Gebot und das Verständnis dieses Gebotes eingeht, sagt er, ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Ihr Lieben, bevor du jemanden umbringst, bevor du jemanden mordest, da gehen erstmal viele Gedanken durch den Kopf. Du machst dir einen Kopf darum, also du machst dir Gedanken darum. Du überlegst, du planst und Gott zeigt auf und greift dort ein in deine Planung, in das Denken, das, was sich in deinem Verstand abspiegelt und sagt, weißt du was, wenn du deinen Nächsten liebst, dann wird all das nicht geschehen. Du wirst viel mehr, du wirst das Leben deines Nächsten schützen. Du wirst für ihn sorgen und Respekt haben vor dem Leben, das Gott gegeben hat. das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Auch in diesem einfachen Gebot, du sollst nicht stehlen, wenn du guckst, offenbart sich da wirklich die Liebe? Ist es nicht gerade das Problem, was wir oft haben in der Kindererziehung, wenn die Kinder sich streiten, wenn sie aneinander geraten, dann sehen wir nur diese eine Seite. Okay, ich bin unschuldig, diese eine Partei, sie ist unschuldig, aber hat diese Partei wirklich geliebt? Verstehen wir, wenn du einfach nicht stiehlst, dann ist es noch längst nicht, dass du den anderen wirklich geliebt hast. Du hast ihn einfach nicht bestohlen. Darin sehen wir, dass wenn du liebst, das geht viel weiter, das ist viel weitreichender. Dass du sollst nicht stehlen, ist so selbstverständlich, dass du den anderen nicht bestehlen wirst, wenn du lieben wirst. Das ist genau das Gegenteil. Du wirst diese zweite Meile gehen. Du wirst ihm sogar etwas bringen. Und im Epheserbrief, wo Paulus das aufzeigt und auch erwähnt, dass du nicht stehlen sollst, da geht er auf diese zweite Meile, auf diese zweite Seite ein und sagt, du sollst viel mehr arbeiten, du sollst Geld verdienen, damit du geben kannst. Das ist die Offenbarung der Liebe. Okay? Also, das Gebot, du sollst nicht stehlen, ist in diesem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, so mit einem Klacks erfüllt. Es steht überhaupt nicht im Widerspruch dazu. Zum Nächsten, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen. Du sollst den Ruf des anderen wahren. Du sollst seinen Ruf nicht zerstören. Wenn du den anderen liebst, wirst du über ihn Schlechtes reden? Nein, wenn du den anderen liebst, wirst du Gutes über ihn reden. Also ist auch das Gebot mit Leichtigkeit erfüllt. Das zehnte, du sollst nicht begehren. Die Liebe ist auch da viel stabiler. Nicht nur, dass du das nicht begehrst, sondern du wirst den anderen beglückwünschen mit seinem, was er hat. Du wirst dich mit dem anderen mitfreuen, dass er die Dinge hat, die Gott ihm gegeben hat. Also, so einfach ist es mit der Liebe, wie Paulus sie aufzeigt. Guckt mal, du wirst dem Menschen und dem Gebot, der auf dieser Seite parallel mit dir lebt, unter dem Gesetz steht, wirst du keinen Anstoß geben, wenn du im Gebot Christi bist, wenn du liebst. So wird das alles erfüllt werden. Und du denkst, ja, Moment mal, klar, er hat ja auch nur einfache Sachen zitiert. Ja, er hat ja auch nur angefangen vom siebten Gebot und das sechste, achte, neunte, zehnte. Warum zitiert er nicht den Sabbat? Habt ihr euch das vielleicht gefragt? Auch das ist doch in den Geboten drin. Ihr Lieben, nochmal dazu. Es sind zwei verschiedene Tunnel. Du lebst als Kind Gottes unter einem anderen Gesetz. Du bist für das Gesetz, für das ganze Gesetz gestorben. Du bist im Gesetz Christi, du bist im Reich Christi. Jedes Gesetz, was du im Alten Testament einfach liest, kannst du nicht einfach eins zu eins als pures Gesetz, als Buchstaben für dich übertragen. Ich möchte nicht zu tief eingehen auf den Sabbat. Ihr Lieben, Gott hat den Sabbat gegeben als ein Zeichen. Als ein Zeichen der Ruhe. Und er hat ihnen gesagt, damit ihr erkennt, dass ich euch heilige. Und der Hebräerschreiber führt uns dahin und sagt, guckt mal, der Sabbat ist die Ruhe von den Werken. Und es ist ein Zeichen, dass ich euch heilige. Wo bitte werden wir zur Ruhe gebracht von den Werken, von der Rettung durch die Werke des Gesetzes in Christus Jesus? Der Sabbat ist ein Zeichen auf Jesus hin, dass wir durch Jesus Christus geheiligt werden, dass wir durch Jesus Christus Ruhe finden von unseren Werken. Also, alles findet seine Erfüllung in Christus Jesus. Das ist nur so, falls du dich gefragt hast, okay, er hat nur einfache Sachen hier reingestellt. Aber in Vers 10, und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort. Welches andere Gebot es noch gibt, wenn du Schwierigkeiten hast mit irgendeinem anderen Gebot, so darfst du wissen, in Vers 10 macht er es deutlich, es findet seine Erfüllung in Christus Jesus. Und es gibt keinen Widerspruch im Leben der Liebe in Christus Jesus zu dem Gesetz und zu denen, die unter dem Gesetz leben. Und jetzt kommen wir zum Vers 11. Wie wunderbar es verbunden ist, dieser Aufruf. Es ist kein neuer Abschnitt, auch wenn es in vielen Bibeln geteilt ist, sondern der Text läuft weiter. Ich lese Vers 11. Und dieses, und Schlachter fügt hinzu, sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, da wir vom Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als wir gläubig wurden. Ihr Lieben, und dieses, also wenn wir das rausnehmen, was da hinzugefügt wurde, seht ihr es in eurer Bibel? Also das steht in Klammern und wurde hinzugefügt zum besseren Verständnis. Also es ist nicht im Text drin. Und dieses als solche, die die Zeit verstehen. Und wir sagen, okay, ja, eigentlich das macht Sinn. Und dieses sollen wir tun. Und er bezieht sich gerade darauf, was er gesagt hat. Wenn wir das wegnehmen und dieses sollen wir tun, dann merken wir, dass er zurückgreift, nicht nur auf das, was er jetzt gerade gesagt hat, sondern ich nehme mir eine Minute Zeit und werde zügig von Kapitel 12 bis hierhin es durchlesen und wir werden sehen, auf was er hinzielt, was er aufreiht. Von Kapitel 12, von Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit oder vernünftig bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Erbarmung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasse nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung. In Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich? So viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tun wirst, wirst du feurige Kohle auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Jedermann ordne sich der Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen der guten Werke zu fürchten, sondern wegen der bösen. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute. Dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin, zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So. Gibt nun allen, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre. Seid niemanden etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort. Nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies als solche. Okay? Ich weiß, es war schnell. Aber da, wo wir jetzt in Wochen, Monaten durchgegangen sind, konntest du in wenigen Minuten durchlesen. In wenigen Minuten konnten all diese Informationen auf dich sacken. Und wenn ich das jetzt einfach nur nochmal herausgreife, von Kapitel 12, Vers 1, fordert er auf und sagt, gebt eure Leiber hin. Vers 2, korrigiert eure Denkweise. Von Vers 3 bis Vers 14 sagt er, habt eine demütige Haltung, lebt im richtigen Gleichgewicht von den Gaben, was Gott euch anvertraut hat. Von Vers 14 zeigt er auf, wie gehen wir um mit Menschen, die uns verfolgen. Wir segnen und wir fluchen nicht. Und von Vers 13 zeigt er auf, wie verhältst du dich gegenüber den Menschen, wenn die, die dich verfolgen, die Obrigkeiten sind, die Autoritäten, wie verhältst du dich zu denen? Und dann schließt er damit ab, dass er alles unter die Liebe tut und aufzeigt, guck mal, wenn du den anderen liebst, dann wirst du all dieses erfüllen. Er stellt einen jeden von uns unter das höchste Ziel. Und du würdest sagen, okay, jetzt kommen wir zum Abschluss. Die Liebe ist ja das Größte. Und du denkst an an Korinther 13, wo die Liebe aufgereiht wird und als Höchste sozusagen hingestellt wird. Und du denkst, okay, wenn ich jetzt mit der Liebe abschließe, dann habe ich ja alles begriffen, dann habe ich alles erfüllt, dann habe ich alles im Griff, dann benötige ich nichts weiter, okay? Guckt mal, wenn du Korinther 13 liest, könntest du das wirklich meinen, dass du jetzt angelangt bist nach, also Römer Kapitel 13, Vers 10. dass du, wenn du liebst, du angekommen bist. Die Liebe ist langmütig und gütig. Und dann kommt die ganze Reihe, was die Liebe nicht macht. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prallt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht in der Ungerechtigkeit. Und dann kommt die Liste, was die Liebe alles tut. Sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Leute, wenn du die Liebe hast und in all diesem, was er jetzt aufgereiht hat, dass du Gott nicht schuldig bleiben sollst, dass du deine Gesinnung verändern lassen sollst, dass du demütig wandeln sollst, dass du deine Gaben ausleben sollst gegenüber deinem Nächsten, und jetzt zu all diesem, bis hin zu Liebe, sagt er, und dieses als solche, die Zeit verstehen. Es geht nicht nur, dass du dieses alles tust, sondern es geht selbst um deine Gesinnung. Dieses alles, was er davor aufgereiht und aufgezählt hat, dieses alles tun und denken, danach leben, dieses alles sollst du als solches tun, mit einem gewissen Hintergrund denken. Etwas soll dich motivieren, etwas soll dich treiben. Du brauchst etwas noch weiter als einfach nur die Liebe. Du sollst dabei nicht stehen bleiben, sondern dieses alles sollst du tun, sollst du denken, sollst du sein, als solche, und dies alles als solche, die Zeit verstehen. Warum ist es wichtig, dass du als Hintergrund immer hast, zu deinem Handeln, zu deinem Denken, dass du die Zeit verstehst? Denkt ihr, es macht einen Unterschied, wie du Gott lebst? Meinst du, es macht einen Unterschied, ob du dein Denken verändern lässt? Denkt ihr, es macht einen Unterschied, wie du gegenüber deinem Nächsten die Gaben, die Gott dir gegeben hat, auslebst, wenn du die Zeit verstehst? Oh, wir werden sehen, welch einen Unterschied es macht und wie notwendig es ist, bei all diesem, wozu wir aufgerufen wurden, zu erkennen, was die Zeit ist, die Zeit zu verstehen. Also, als erstes, das Interessante dabei ist, was er als Zeit hier verwendet. Wir haben im Griechischen mehrere Begriffe für Zeit. Wir haben das, was er hier verwendet, ist Kairos. Wir haben aber auch Chronos, das uns wiedergibt, einfach eine bestimmte Zeit. Ich gebe euch Beispiel, damit wir es besser verstehen. In Matthäus 2, Vers 7 haben wir Chronos, hier haben wir Kairos. Also Matthäus 2, Vers 7. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Also es geht um diese Zeit, um die Zeit, die wir rechnen, auf unserem Kalender, wenn wir aufzustehen haben. Der König fragt bei ihnen, okay, könnt ihr mir sagen, sagt mir, wann dieser Stern erschienen ist? Und sie blättern zurück auf ihren Kalender und sagen, jawohl, es war an diesem Tag. Das ist Chronos. Oder in Markus 9, Vers 21, wo Jesus vom Verklärungsberg herunterkommt und da diese Menge vorfindet, die mit seinen Jüngern streiten, besonders die Obersten, weil sie einen Jungen nicht heilen können. Und dann kommt Jesus ins Gespräch mit dem Vater und fragt ihn nach dem Chronos, also nach der Zeit, in Vers 21. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Aber das ist nicht, was er hier meint, sondern er spricht hier von Kairos. Er spricht auch nicht von Äon, das ist eine andere Zeitangabe, und spricht von einem Zeitalter. Darauf möchte ich auch nicht eingehen. Aber auf Kairos. Ihr Lieben, Kairos was ist es? Es ist eine bestimmte Zeit, eine vorgegebene Zeit. Johannes 7, Vers 6. Wir werden uns einige Beispiele herausnehmen, um das besser zu verstehen, von was er hier spricht, was wichtig ist zu verstehen, welch eine Zeit. Also, Johannes 7 von Vers 6, hier stand das Fest in Jerusalem vor der Tür und alle wurden aufgefordert, alle Männlichen waren aufgefordert, zu diesem Fest zu gehen. Und Jesus wird konfrontiert: Kommst du nicht auch mit zum Fest? Und in Vers 6 sagt er, da sprach Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Wovon spricht er? Die Zeit des Leidens, die Zeit der Verherrlichung, die Zeit, dass er hingegeben wird als Lamm Gottes in Jerusalem, das ist noch nicht gekommen. Und deswegen sagt er, meine Zeit, diese bestimmte Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit ist immer da. Vers 7, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Aus diesem Grund sagt er auch, dass ihre Zeit immer da ist. In Matthäus 26, Vers 18, da kommt diese Zeit näher, wo er leiden soll. Und da sagt er zu seinen Jüngern, und er sprach, geht hin in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Er kommt näher zu dieser ganz bestimmten, festgesetzten Zeit und er sagt, sie ist näher. Und in Römer Kapitel 5, Vers 6 heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit. Es gab eine bestimmte Zeit, wo Christus gelitten und gestorben ist. Nun, Matthäus 8, Vers 29. Hier geht es darum, dass Jesus herüberfährt auf dem Boot auf die andere Seite des Sees. Und da kommt ein Mann ihm entgegen, der besessen ist, der Dämonen in sich hat. Und dieser Mann erkennt Jesus, er weiß, mit wem er es zu tun hat. Und er schreit, Vers 29, und siehe, sie schrien, also die Dämonen, und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Sie kennen die Schrift, sie kennen den Zeitpunkt, sie wissen, es gibt eine bestimmte Zeit von Gott für das Gericht, wo die gefallenen Engel gerichtet werden. Und hier schreien die und sagen, kommst du uns vor dieser bestimmten Zeit zu quälen? Und Jesus, wir kennen die Geschichte, er sagt, nein, nicht vor dieser Zeit. Es gibt eine Zeit, die verglichen wird mit einer Erntezeit. In Matthäus 13 von Vers 30, in dieser Reihe von Gleichnissen, die unser Herr erzählt, in Vers 30 spricht er, ich lese Vers 30, Kapitel 13, lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte. Es ist eine bestimmte Zeit. Erntezeit ist nicht einfach irgendwann. Erntezeit ist eine bestimmte Zeit. Und aus diesem Zusammenhang sehen wir, wo Jesus ein bisschen weiter dieses Gleichnis erklärt. Und diejenigen, die gesät haben und das Unkraut dort sehen im Feld, fragen, sollen wir hingehen und dieses Unkraut rausholen? Und Jesus sagt, nein, es gibt eine festgesetzte Zeit. Und zwar die Zeit der Ernte. Von Vers 29, wo er das erklärt. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Also dann ist diese Zeit. Und darauf weist Jesus hin, auf eine ganz bestimmte Zeit, nicht einfach auf eine willkürliche. In Matthäus 21, Vers 41, sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen weitergeben, weiterverpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer bestimmten Zeit abliefern werden. Da hat der Hausherr, der diesen Weinberg vermietet hat, eine bestimmte, festgesetzte Zeit gegeben, wo die Früchte abgeliefert werden sollten. Und wir wissen, was das für ein Vergleich ist auf uns. Mit Galater 6, Vers 10 möchte ich das nächste geben. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, hier geht es wieder um Kairos. Nicht, er benutzt hier dieses Wort Zeit. So lasst uns nun, wo wir Zeit haben, ja, wo wir Kairos haben, und ich denke, es ist sehr gut übersetzt, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ihr Lieben, wenn hier eine andere Zeit stehen würde, würde der Text keinen Sinn machen. Aber er benutzt es und sagt, Kairos, es gibt eine bestimmte Zeit. Gott hat dir Gaben gegeben und Gott hat dir die Gelegenheit, eine bestimmte Zeit gegeben, wo du das machen kannst, wo du das ausleben kannst. Der Text ruft hier nicht auf und sagt, wenn du Zeit hast, dann geh und mach das. Es geht nicht darum, ob du Zeit hast, sondern es geht um eine bestimmte, festgesetzte Zeit, die Gott dir zur Verfügung gegeben hat, die da ist. Eine Möglichkeit, eine Gelegenheit. Also, wir sehen in diesem Vergleich, er spricht hier an, es ist wichtig zu erkennen, welch eine Zeit jetzt gerade ist, welch eine Gelegenheit jetzt gerade ist, um was geht es? Was gilt es zu verstehen? Und hier möchte ich zurückgreifen, wo Jesus sich an das Volk wendet und ihnen sagt, hört mal zu, ihr habt die Zeit, ihr habt Kairos, ihr habt diese Gelegenheit, was Gott gegeben hat, diesen Abschnitt, ihr habt es nicht verstanden, ihr habt es nicht begriffen. In Lukas Kapitel 12, Lukas Kapitel 12, von Vers 34. Er sprach aber auch zu der Volksmenge. Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und es geschieht auch so. Lukas 12 von Vers 54. Es gibt Regen und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß. Und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr die Zeit, dass ihr Kairos nicht beurteilen könnt? Und warum entscheidet ihr euch nicht von euch selbst aus, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersachern zur Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Wege Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht vor den Richter schleppe und der Richter dich zum Gerichtsdiener übergebe und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast. Ihr Lieben, wenn du diesen Text nimmst, was er davor gesprochen hat, dann handelt sich der ganze Abschnitt genau darum, dass er von Vers 35 aufmerksam macht und sagt, hört mal zu, der Herr kommt. Es gibt ein Kairos, es gibt eine festgesetzte Zeit, wenn der Herr kommt. Von Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Leute, versteht den Kairos, versteht, wo ihr lebt, in welcher Zeitperiode ihr lebt. Ihr lebt in der Zeit, wo ihr in der Erwartung des Herrn seid. Und zum Volk wendet er sich und sagt, es gibt eine Möglichkeit, dass du den Herrn begegnest als Retter. Es gibt eine Möglichkeit, wo du ihm begegnen kannst als Herr. Und es gibt eine Möglichkeit, dass du ihm begegnen kannst als Richter. Und hier von Vers, in Kapitel 12, von Vers 57, zeigt er ihnen auf, gebt euch Mühe. Wenn er dein Richter ist, wenn du diese Zeit nicht verstanden hast, in der du lebst, diese Gelegenheit, die Gott dir gibt, seh zu, dass du von deinem Richter loswirst. Und er bringt diesen Vergleich ganz einfach, wenn du mit deinem Gegner unterwegs bist, wenn einer, der dich verklagt hat, unterwegs bist, wenn du noch die Möglichkeit hast, bevor er dich vor Gericht zieht, okay, dann versöhne dich mit ihm. Und er gebraucht das als Bild in der gleichen Weise. Gott hat Kairos, Gott hat diese Zeit gegeben, jetzt. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich mit Gott zu versöhnen. Jetzt ist diese Gelegenheit. Nutze sie, bevor du als Richter vor ihm stehst. Und das Volk Israel hat es nicht verstanden. Immer wieder hat Jesus sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie diese Zeit nicht einordnen können. Diesen Heilsplan, den Gott ihnen gegeben hat. Wir sehen auch im Abschnitt von Matthäus 11, wo Jesus konfrontiert wird, sozusagen mit dem Johannes, der davor gelebt hat. Und Leute dachten, vielleicht ist er der Messias. Und jetzt, wo Johannes im Gefängnis sitzt und Jesus fragen lässt, Herr, bist du jetzt wirklich der Messias? Sind wir in dieser Zeit des Heils wirklich drin, obwohl ich im Gefängnis sitze? Und Jesus antwortet, erstmal den Jüngern des Johannes, die ihn fragen, ob es jetzt wirklich diese Zeit ist, ob Jesus der Messias ist. Und dann wendet er sich zum Volk genau mit der gleichen Botschaft und bringt ein Beispiel. Und sagt, guckt mal, ihr Leute, ihr gleicht Kindern. Kindern, die auf dem Markt sitzen. Okay? Und die haben Instrumente. Und dann spielen sie traurige Musik. Moll. Okay? Und er sagt, es wurde traurige Musik gespielt und ihr habt nicht geweint. Dann wurde lustige Musik gespielt und ihr habt euch nicht gefreut. Ihr habt nicht gelacht, ihr habt nicht getanzt. Sagte genauso, ihr habt die Zeiten überhaupt nicht verstanden. Ihr lebt einfach so vorbei. Johannes kam zu euch und diesen Vergleich nimmt er und bezieht auf Johannes und auf sich. Wir können es nachlesen, in Matthäus 11 ist es. Johannes, von Vers 15, Vers 18, denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagtet ihr, oh, er hat einen Dämon. Okay, hier hast du einen, der sozusagen, der die traurige Musik spielt. Er isst nicht und er fastet. Und auf der anderen Seite, jetzt kommt die lustige Musik, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, oh, wie ist dieser Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Wahrheit gerechtfertigt worden vor ihren Augen. Gott hat auf verschiedene Art und Weise zu diesem Volk geredet. Er hat ernst geredet, er hat durch Johannes geredet, er hat durch Jesus geredet. Und das Volk hat die Botschaft nicht verstanden. Es hat nicht begriffen, in welch einer Zeit es sich befindet. Und in diesem Zusammenhang, in Matthäus 11, kommt Jesus ins Gericht mit ihnen. Bisschen weiter. von Vers 20, der fing an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dich, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis ins Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts. Zu jener Zeit, zu jenem Kairos. Ihr Lieben, in der Zeit der Ablehnung, wo das Volk Israel ihn abgelehnt hat, in dieser Zeit der Ablehnung, lesen wir den Text weiter, macht Jesus den Aufruf und sagt, kommt. Wer beladen ist, wer eine Sündenlast trägt, wer unterdrückt ist und wer darunter leidet, trotz dieser Zeit, obwohl es eine Zeit der Ablehnung war, ruft er auf und sagt, komm, es gibt eine Möglichkeit, kommt ein jeder zu mir. Das lesen Vers 28. Also in der Zeit der Ablehnung, wie wunderbar. Ich finde es faszinierend, dass egal in welcher Zeit man sich befindet, selbst in der schlimmsten Zeit, würde ich sagen, in der Zeit der Ablehnung und der Rebellion, wenn du dich da befindest, so gibt es einen Zuruf und eine Möglichkeit. Leute, es gibt Jesus, komm zu Jesus. Nehmt auf euch mein Joch. Also das, was Jesus aufjocht, das, was Jesus gibt, die Last, die er gibt, und lernt von mir. Israel hat es nicht verstanden, zu welchem Kairos sie gelebt haben, in welcher Zeit sie gelebt haben. Im Buch der Chroniker, in dem Abschnitt, das die meisten von uns vielleicht einfach drüber springen und es nicht lesen, gibt es einen sehr wichtigen Ausdruck. Und zwar in 1. Chroniker 12, Vers 24. Nicht ein Ausdruck, sondern Ermutigung, Herausforderung von Vers 24. Und dies ist die Zahl der Hauptleute, über die zum Heeresdienst gerüsteten, die zu David nach Hebron kamen, um ihm das Königreich Sauls zuzuwenden, nach dem Wort Jahwes. Also, es wird kurz die Situation erklärt, was geschah. David war König über Hebron gewesen. Auf der anderen Seite war das Königreich, die es mit Saul und seinem Nachkommen gehalten haben. Und David war nur über Hebron König. Und jetzt in dieser Situation, wo diese zwei Königreiche da sind, David in Hebron und das Haus Sauls auf der anderen Seite in Vers 33, von den Söhnen Isaschars, die Einsicht hatten in die Zeit, um zu wissen, was Israel tun soll, gab es 200 Häupter. Und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort. 200 Leute, sie hatten Einsehen in diese Zeit, in diesen Kairos, was jetzt zu tun war. Jetzt war es an der Zeit, zu David sich zu stellen. Jetzt war es die Zeit gewesen, Farbe zu bekennen und zu dem König rüberzugehen, den Gott verheißen hat und eingesetzt hat. Diese Leute haben die Zeit verstanden und die anderen folgten ihnen. Ihr Lieben, hier ist die Aufforderung. Wir kommen zurück zu unserem Text im Römerbrief. Also, hast du all die Aufforderung im Visier, die du hast, die Gott auffordert, die du tun sollst, angefangen von Kapitel 12 bis jetzt, und dieses alles betrachte, tue, denke, handle, habe das Wesen als solch einer, der die Zeit versteht. Welch eine Zeit? Die Frage haben wir nicht beantwortet. Er geht weiter. Dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Es ist die Zeit, dass man vom Schlaf aufwachen soll. Und er gebraucht ein Bild. Ein Bild, das heute von uns jeder erlebt hat. Jeder von uns hat vielleicht oder den Wecker gehört oder es hat Vater oder Mutter gerufen, es ist Zeit aufzustehen. Es ist Kairos. Es ist eine bestimmte Zeit. Es ist Zeit aufzustehen, dass nämlich die Zeit schon da ist, da wir vom Schlaf aufwachen sollen. Du schläfst in der Nacht. Wann du aufstehen sollst, ist der Tag. Und der Aufruf ist, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Ich möchte hiermit abschließen, dass der Text uns aufruft. In der ganzen Botschaft heute, wach auf. Wach auf. Versteh die Zeit. Wenn du die Zeit verstehst, dann ruft sie zu, wach auf. Warum? Der König kommt. Wir stehen vor dem nächsten Ereignis, der Herr kommt wieder. Und das soll sich in deinem Leben widerspiegeln. Wie du Gott dienst, wie du dein Leib Gott zur Verfügung stellst, Kapitel 12, Vers 1, wie du mit deinem Nächsten umgehst, wie deine Gesinnung geändert wird, wird sich ändern, wenn du im Hinterkopf hast, der Herr kommt wieder. Du weißt nicht wann. Sei bereit, sei ein Knecht, der auf das Kommen seines Herrn wartet. Das soll die ganze Botschaft, die wir davor gehört haben, tragen. Damit sollst du dich beschäftigen. Denk daran, und es wird große Auswirkungen in deinem Leben haben, wenn du weißt, der Herr kommt. Wie gehe ich um? Wie lebe ich meine Schuldigkeit dem anderen aus? Was bin ich ihm schuldig, wenn ich weiß, der Herr kommt vielleicht heute? Okay, dann müsste ich vielleicht das und das tun. Ihr Lieben, erkenne die Zeit, was zu tun ist. Das ist die Botschaft, wofür wir aufgerufen werden, zu erkennen, zu verstehen, was jetzt zu tun ist. In jeder Zeit gibt es andere Sachen zu tun. Aus diesem Grund ist es notwendig, zu erkennen, was jetzt zu tun ist.